im Foyer dabei sind. Und jetzt lasst uns noch einen bisschen größeren Applaus geben für all diejenigen, die heute das erste Mal bei uns sind. Hey, so cool, dass du am Start bist. Und jetzt lasst uns einen noch bisschen lauteren Applaus für König Jesus geben. Yes. Hey, so cool. Mein Name ist Gabriel, ich bin hier der Pastor und ich darf heute die längste Predigtserie des Jahres starten, die über 8 Sonntage gehen wird. Wir haben sie genannt Chapel Kultur. Und es ist so wichtig für uns als Church, dass wir gesagt haben, hey, alle Kleingruppen sollen in diesen nächsten Wochen über diese Themen sprechen und sie einmassieren in die Herzen und in das Denken von all denjenigen, die sich der Chapel angehörig fühlen. Ich freue mich so sehr auf diese Kleingruppenzeit und ich bin mir sicher, dass auch für dich so viel dabei sein wird. Wie Michi schon gesagt hat, hatten wir letzte Woche unseren Visionssonntag. Falls du den verpasst hast, dann schau ihn unbedingt nochmal nach und hör dir die Message an, weil es ist so wichtig, das größere Bild und die Vision hinter dem Ganzen zu verstehen. Und Vision und Kultur haben insofern extrem viel miteinander zu tun. Vision beantwortet ja immer das Wozu. Also, wozu sind wir da? Wir als Chapel oder du als Mensch? Und was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? Wir als Chapel, wir wollen Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus führen. Und Kultur beantwortet nicht so sehr das Wozu, sondern mehr das Wie. Also die Art und Weise, wie wir die Vision und den Traum Wirklichkeit sehen werden. Kultur beantwortet das Wie. Auf die Gemeindekultur runtergebrochen würde das dann bedeuten, wie sind wir unterwegs, um Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus zu führen. Und auf unsere gesellschaftliche Kultur runtergebrochen, ist ja immer die Frage, auf welche Art und Weise, also wie verhält man sich in der Öffentlichkeit? Wie verhält man sich in der dort herrschenden Kultur? Ich war im Sommer im Norden, Grüße gehen raus an alle meine norddeutschen Freunde. Als ich wieder heimgefahren bin beim Tanken, ist mir was ziemlich Verrücktes passiert. Und zwar stehe ich an der Tankstelle, an der Kasse und sage, ja, ich will bitte die Nummer 2 zahlen und ich bekomme noch einen Kaffee. Dann schaut mich ziemlich stämmiger Kerl hinter der Kasse an und sagt so, du meinst, dass du einen Kaffee bekommst? Ich so, ja, ich bekomme einen Kaffee. Ohne Zucker, mit Milch. Du meinst, du hättest gerne einen Kaffee. Du wünschst dir, einen Kaffee zu bekommen. In dem Moment wurde es mir ganz anders. Ich wollte doch nur einen Kaffee, Papa. Ich habe mich entschuldigt, habe gesagt, ja genau, ich hätte bitte gerne einen Kaffee. Dann hat er mir einen Kaffee gegeben, ich bin rausgestiefelt ins Auto, habe zu Anni gesagt, du Anni, ich habe gerade eine ganz komische Begegnung gehabt. Der war sowas von unfreundlich, so wollen wir in der Chapel nicht sein. Sagst du auch, ich bekomme einen Kaffee an der Kasse? Und sie so, ja klar, sage ich oft. Als ich 5 Tage später einem norddeutschen Freund von mir diese Geschichte erzählt habe, hat er gesagt, ja klar, das ist unhöflich in unserer Kultur. Man sagt nicht, bekomme einen Kaffee, sondern entweder ich bekomme bitte oder ich hätte gerne einen Kaffee. Und der Typ in der Tankstelle hatte wohl nicht den besten Tag, falls du heute hier zuschaust. Jesus liebt dich und er ist auch für deine Sünden gestorben. So ist mir die Kultur im Norden, die Sprachkultur begegnet. Und wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen, wie wir als Chapel unterwegs sein wollen. Wir haben in den letzten Monaten und vor allem ich auch als Pastor unsere bisherigen Werte nochmal ein Stück weit reflektiert und auch überarbeitet. Und diesen Prozess, das ist mir ganz wichtig, auch dir zu sagen, der du jetzt mit dabei bist, den schließen wir mit dieser Serie nicht ab. So nach dem Motto, ja, jetzt hat der Gabi sich sozusagen die Kultur ausgedacht und jetzt predigt er sie und damit ist es vorbei. Sondern im Gegenteil, der Prozess fängt eigentlich jetzt erst richtig an, weil Kultur ist etwas erst, wenn es der Großteil einer Gruppe wirklich ernst nimmt und auch wirklich danach lebt und nicht nur einfach einer davon spricht. Am Ende ist Sprache übrigens eh immer nur eine Hülle für etwas, das man schwer greifen und begreifen kann. Und damit auch die sprachliche Formulierung von einer Kultur und die sprachliche Formulierung einer Predigt hat Begrenzungen. Ich versuche mit Sprache etwas anzustoßen, das letztendlich von dir und von uns ergriffen werden muss und dann mit wirklicher Substanz, also mit Leben gefüllt werden muss. Und deswegen ist mir gerade in dieser Serie der Dialog so wichtig, dass wir darüber ins Gespräch kommen, was Kultur für dich und für mich und für mein Leben bedeutet. Ich kann dir heute sehr viel erzählen von mir, werde dir auch ein bisschen was aus meinem Herzen erzählen, kann aber nicht jetzt jedem hier zuhören und irgendwie deine Meinung am Sonntag hier mit reinbauen. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir in den nächsten Wochen in den Kleingruppen darüber ins Gespräch kommen und außerdem immer den nächsten Sonntag nach einem Wert nutzen, um den Wert nochmal zu wiederholen. Und ich verspreche euch, auf eine andere Art als die normale Predigt hier nochmal mit durchgehen werden. Also nächste Woche als Beispiel wird hier in der Predigtzeit werden andere Menschen auf der Bühne sein, die zusammen euch nochmal ein Stück weit mehr von ihrem Herzen teilen, damit wir diese Kultur wirklich verinnerlichen und es wirklich unsere wird. Und ganz wichtig für mich, die Kultur wurde zwar neu formuliert und wir schauen uns alle zwei Wochen einen neuen Punkt an. Jetzt weißt du auch schon, wenn du mathematisch einigermaßen gut drauf bist, wie viele Kulturpunkte wir haben. Und wenn du dann noch ein bisschen besser drauf bist und weißt, dass wir davor sechs hatten, dann weißt du auch, dass zwei geflogen sind. Aber so viel dazu. In dem Sinn haben wir aber keine neuen Werte. Das ist mir ganz wichtig. Und auch wenn wir sind positiv, vielleicht nirgendwo mehr auftauchen wird, sind wir trotzdem noch positiv und nicht negativ. Ich würde sagen, wir haben für die kommende Zeit einfach neue Formulierungen gewählt, die neue Impulse und gewisse Schwerpunkte für die nächste Zeit setzen sollen, okay? Also all diejenigen, die jetzt sagen, oh, schon wieder was Neues, die alten Werte gelten immer noch genauso, weil sie Reich Gottes Werte sind. Und das ist das Entspannte an der Kirche. Wir wählen uns unsere Kultur nämlich nicht selber. Wie so ein Unternehmen oder irgendwie eine Familie oder so, die sagt, ja, wir wollen das jetzt so und so machen. Nee, so ist es bei uns nicht, weil wir sind Teil eines Königreiches, des Reiches Gottes. Und dieses Reich hat so wie jedes andere Land der Welt eine bestimmte Kultur, oder? Und Jesus hat uns diese Kultur des Königreiches durch ganz viele Predigten und eigene Worte, aber auch durch das Wort Gottes mitgegeben. Und damit ist eigentlich gar nicht so sehr die Frage, ob uns als Christen diese Kultur passt oder nicht passt. Also so entspricht es jetzt meiner Persönlichkeit und meinen Stärken und Schwächen oder nicht. Sondern die Frage ist vielmehr, wie stellt sich unser König Jesus das Leben in seinem Reich vor? Und es finden wir raus, indem wir in die Bibel schauen. Und deswegen schauen wir jetzt in einen genialen Vers. Ihr könnt eure Bibel rausholen oder mit mir auf dem Screen lesen. Titus 2 ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Ganz schöner Anspruch in diesem Vers, dem Leben ohne Gott und allen, damit ist wirklich allen sündigen Leidenschaften gemeint, den Rücken zu kehren. Und oftmals, wenn wir solche Bibelverse lesen und wenn wir sehen, wie Jesus gelebt hat, was seine Kultur war und wie die Jünger und auch andere Helden der Bibel unterwegs waren und wie wir jetzt eigentlich als Christen auch leben sollen, dann wird uns erstmal bewusst, wo wir in unserem Leben noch mit einer ganz anderen Haltung, noch mit ganz anderen Einstellungen unterwegs sind. Das Wort Gottes und die Kultur des Reiches Gottes ist wie ein Spiegel für uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal tut es ganz schön weh, in den Spiegel zu schauen, oder? Wir sehen Dinge, die wir gar nicht sehen wollen oder die wir uns vielleicht irgendwie anders vorgestellt haben. Und manche Dinge sehen wir aus unserer eindimensionalen Perspektive im Spiegel überhaupt gar nicht. Ich habe jahrelang eindimensional geradeaus in den Spiegel geschaut, mit der Überzeugung, dass ich volles, prächtiges Haar auf meinem Kopf trage. Und dann kam Corona und wir haben hier Kameras eingeführt. Und als ich eines Tages hier vorne saß, irgendwie so vor einer Predigt und mich mit jemandem unterhalten habe, bei einer Videoaufnahme, da war noch Lockdown, habe ich so da hochgeschaut und dann habe ich so gesagt, ey Markus, wer ist denn eigentlich dieser Mann da mit dem lichten Haar? Kennst du den? Und dann habe ich festgestellt, oh, das bin ja ich. Kultur und das Wort Gottes ist wie so ein 360-Grad-Spiegel für unser Leben. Und wie diese Kamera, die mir plötzlich aus einer anderen Perspektive meinen eigenen Kopf gezeigt hat, so kann uns die Kultur des Reiches Gottes immer wieder aus verschiedenen Perspektiven aufzeigen, wie es in unserem Herzen, wie es in unserem Leben wirklich ausschaut. Und ich glaube, auch du brauchst diesen Spiegel in deinem Leben, weil er dich vor den blinden Flecken bewahrt. Weil manche Dinge, die siehst du selber gar nicht, weil du nur eindimensional in den Spiegel schaust. Und dazu brauchst du erstens diesen Blickwinkel des Wortes Gottes und zweitens, du brauchst Gemeinschaft mit Christen, die dich darauf hinweisen. Und als ich dann mich erinnert habe, dann habe ich gemerkt, stimmt, die Anni hat es schon immer mal wieder gesagt, dass es da oben weniger wird, aber ich wollte es nicht hören. Und erst als ich es dann selber gesehen habe, das ist ja wirklich so. Und wenn du heute und in den nächsten Wochen bereit bist, deine Augen aufzumachen und wirklich hinzuschauen und so zu merken, oh, das schaut gar nicht so gut aus, dann bin ich mir sicher, dass da einige Momente auch in deinem Leben dabei sein werden, wo du Flecken und Fehler in deinem Herzen, im Spiegel der Kultur entdecken wirst. Und wo du noch überhaupt nicht das lebst, was das Wort Gottes und letztendlich dann auch die Chapel-Kultur sagt. Und diese Momente, die können ganz schön unangenehm sein. Weil das, was du da siehst und was dir bewusst wird, das wird dir erstmal gar nicht gefallen. Wie auf einem Foto, auf dem du nicht so vorteilhaft getroffen bist und auf dem man dich nicht so gut erkennen kann. Was machen wir heutzutage mit einem Foto, auf dem man uns nicht so gut oder unvorteilhaft erkennt? Entweder wir löschen es oder Generation Instagram, wir legen einfach einen Filter über das Bild. Ein Filter, der das Bild schöner macht. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, über unserem Leben als Christ liegt auch so ein Filter. Ein Filter, der unser Leben so viel schöner macht, der die Ecken und Kanten retuschiert, kaschiert und uns gleichzeitig im Innersten verändert und dann plötzlich Haare wachsen, oh, das wäre ein Traum. Und ich möchte diesen Filter, der auch in deinem Leben aktiv ist, den Filter der Gnade nennen. Der Filter der Gnade ist auch in deinem Leben aktiv. Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden, ist uns in einer anderen Übersetzung erschienen. Weißt du, Gott sieht dich und dein Leben ab dem Zeitpunkt, an dem du Ja zu ihm gesagt hast, durch diesen Filter der Gnade. Er sieht zuerst das vollbrachte Werk von Jesus und nicht deine lichte Stelle am Kopf. Halleluja, oder? Und auch du solltest dein eigenes Leben, aber auch das Leben von anderen Menschen durch diesen Filter der Gnade sehen. Und ich möchte das ganz bewusst an den Anfang dieser Kulturserie stellen, weil ohne diesen Filter der Gnade wirst du auf die Dauer komisch. Weil dein Bild wird immer unvollkommen bleiben und es wird immer irgendwo irgendwas auszusetzen zu geben. Es wird immer irgendwas geben, was dich unter Druck bringt und am Ende sogar zu Selbsthass führen kann. Und ohne diesen Filter der Gnade wirst du auch unsere Chapel-Kultur völlig falsch verstehen. Sie wird in dir Druck auslösen, sie wird für dich irgendwie eine Vorschrift sein, die es zu erfüllen gilt und wo uns dann auch hoffentlich Leiter darauf hinweisen und sagen, ey, schau mal, das ist unsere Kultur, so wollen wir es leben. Und du wirst es aus einer ganz falschen Perspektive nehmen. Und ich möchte deswegen ganz am Anfang sagen, mit diesem Filter der Gnade sieht Gott zuallererst Jesus und seine Vollkommenheit in dir. Und das Coole an dem Filter ist, es ist nicht einfach nur Facelift, okay? So wie bei Instagram, wo du einfach so schnell dein Foto mal photoshoppen kannst und irgendwie ein bisschen schöner machen kannst. Sondern der Filter der Gnade, er kaschiert nicht nur, er retuschiert nicht nur, sondern er transformiert. Er transformiert dein innerstes Sein. Er transformiert deinen Charakter. Er transformiert dich von innen heraus. Mit dem Filter der Gnade wirst du früher oder später verstehen, dass es nicht du selbst bist, der dein Bild verändern kann, sondern die Gnade selbst ist, die dein Bild verändern will. Sie bringt uns dazu, Titus 2, Vers 12, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Hey, da ist so eine Spannung zwischen diesem 11. und diesem 12. Vers. Im 11., hey, die Gnade ist allen Menschen erschienen, egal welche Hautfarbe, egal woher du kommst, egal was du im Leben gemacht hast, sie ist allen erschienen. Und jetzt plötzlich, sie erzieht uns. Sie bringt uns dazu. In einer anderen Übersetzung, sie erzieht dich. Gnade erzieht dich. Ich habe mir so gedacht, wer ist eigentlich uns? Ja, Vers 11, allen Menschen. Vers 12, uns, die wir Gläubige sind. Also jetzt geht es um uns als Kirche. Die Gnade erzieht uns. Ich weiß nicht, wie es dir mit Erziehung geht. Erziehung ist ja so eine Sache, ne? Gerade für uns, die wir erwachsen sind. Wer will schon gerne erzogen werden? Wer will schon ermahnt werden? Wer will schon getadelt werden? Wir wollen doch alle nur ermutigt und bestätigt werden heutzutage, habe ich das Gefühl, oder? Würdet ihr auch so sehen? Ansonsten kann ich euch gerne erziehen wie ein Zuchtmeister. Ich habe mir so gedacht, es kommt drauf an, wer dich erzieht, oder? Und wie der dich erzieht. Es kommt gar nicht so sehr auf die Frage der Erziehung an, sondern eher auf die Frage, wer dich erzieht und wie er dich erzieht. Ich kann mich erinnern an meine Lehrerin aus der 1. und 2. Klasse, Frau Kraus, wenn Sie dieses Video sehen. Mama, du kannst es hier gerne irgendwie zukommen. Sie haben einen Hammerjob gemacht und von ihr habe ich mir gerne was sagen lassen, weil sie einen Draht zu uns hatte und trotzdem eine klare Persönlichkeit war, die eine Linie hatte und die immer wieder auch uns als Klasse erzogen hat. Und dann gab es da natürlich noch ganz viele andere Lehrer, über die ich jetzt nicht sprechen werde, auch euch liebt Jesus, von denen ich mich nicht gerne erziehen habe lassen. Auch du kennst Menschen aus deinem Leben, von denen du dir nicht gerne etwas sagen hast lassen. Jetzt ist die Frage, wer erzieht uns? Wer erzieht uns als Gläubige? Es ist nicht der selbstgemachte Druck. Es ist auch nicht das schlechte Gewissen. Es ist auch keine Kulturpredigt von einem Pastor. Es ist kein Gesetz. Es ist keine Pflicht. Es ist keine Verbindlichkeit, die uns erzieht, sondern es ist die Gnade. Und Gnade ist in dem Fall eine Person und der Name heißt Jesus Christus. Er erzieht uns. Und was macht diese Gnade zuallererst? Vers 12, sie filtert unsere sündigen Leidenschaften, die dich von Gott trennen. Weißt du, das ist keine billige Gnade, die dich einfach so ein bisschen an der Oberfläche optimiert. Das ist eine wirksame Kraft, die dich von innen heraus im Kern deines Seins verändern möchte. Und ich glaube, wir alle brauchen diese erziehende Kraft der Gnade in unserem Leben. Und ich glaube, dass diese Gnade uns in diese volle Herrlichkeit des Bildes von Jesus bringen wird. Der Vers geht weiter. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht, schon wieder krasser Anspruch, und voller Hingabe an Gott leben. Das ist mein zweiter Punkt, heute ein Leben voller Hingabe. Wir alle kennen hingegebene Menschen, oder? Und wir alle finden hingegebene Menschen faszinierend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, egal ob du Sportler bist oder nicht. So ein Sportler, der sich so ganz seinem Ziel hingibt und dafür trainiert und alles tut, er fasziniert uns. Manchmal, wenn ich YouTube-Videos schaue von irgendwelchen Sportlern, die irgendwelche Leistungen erbringen, da kommen mir am Ende immer Pippi in die Augen, weil ich so fasziniert bin von dieser Leidenschaft, von dieser Hingabe. Vielleicht ist es bei dir auch ein anderes Hobby oder Menschen, die irgendwas tun, zum Beispiel ein Menschenrechtler, der mit dem Boot Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettet und sein Leben hingibt, damit andere Leben gerettet werden können. Das fasziniert uns, das steckt an. Und auch als Jesus-Nachfolger sollen wir mit einer solchen Hingabe, die ansteckend ist, leben und im Leben unterwegs sein. Hingabe bedeutet, mit einer großen inneren Beteiligung bei der Sache zu sein. Du kannst also auch hingegeben eine Predigt hören oder du kannst einfach nur da sein. Wenn du hingegeben da bist, dann bist du mit einer inneren, großen Beteiligung bei der Sache dabei. Hingabe hat außerdem mit rückhaltlosem sich hingeben an oder für jemanden zu tun. Oft holen wir Prediger griechische Wörter und hebräische Wörter, um irgendwas zu erklären. Heute erspare ich euch das alles, weil heute das deutsche Wort so passt. Hin und Gabe. Da steckt schon so viel Bedeutung im Deutschen drin, womit wir es bei Hingabe zu tun haben. Ich gebe etwas von mir hin. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wenn ich etwas gebe, dann lasse ich doch gleichzeitig etwas los. Wenn ich dem Markus mein Handy gebe und sage, hey Markus, das ist jetzt deins, dann lasse ich es los. Ansonsten würde ich es nicht geben. Und so ist es auch mit unserer Zeit, mit unserem Denken, mit unserem Leben. Wenn wir es Gott hingeben, dann lassen wir automatisch los. Wir lassen los von Ansprüchen, wir lassen los von Kontrolle, wir lassen aber auch los von schlechten Dingen, von Gedanken, von Sünde, die uns von Gott trennt. Ich lasse es los und gebe es in seine Hand, wo er für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Hingabe hat also nicht nur mit dieser brennenden Leidenschaft für eine Sache zu tun, sondern es hat auch mit Loslassen, mit Verzichten zu tun. Diese beiden Punkte sind sehr eng miteinander verbunden, weil wenn ich leidenschaftlich für eine Sache brenne, dann werde ich automatisch Verzicht leben. Wenn ich als Sportler leidenschaftlich mich hingebe für meinen Sport, werde ich automatisch die Chipstüte am Abend sein lassen. Und auch wir als Christen, wir wollen dem Leben ohne Gott und den sündigen Leidenschaften den Rücken kehren und es loslassen. Loslassen von alten Gewohnheiten, von Denkmustern und Verhaltensweisen, die Jesus nicht ehren. Frag dich heute mal, was musst du loslassen? Welche Verhaltensmuster, welche Gedanken, vielleicht auch welche Sucht hältst du noch in deiner Hand? Wo musst du Dinge Jesus geben? Woher kommt Hingabe? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, im christlichen Sinne muss der Ursprung unserer Hingabe die Gnade Gottes selbst bleiben und nicht das Gesetz, nicht die Einhaltung von irgendwelchen Pflichten, nicht das Beweisen von irgendwelchen Erreichungen von Zielen, sondern die Gnade selbst. Hingabe bedeutet nicht irgendwie verbindlich Pflichten zu erfüllen, dass man Check machen kann, sondern sich mit einer Person zu umgeben und diese Person wirklich jeden Bereich deines Lebens hinzugeben. Und diese Person ist Jesus Christus. Und weißt du, diese Person will nicht nur deinen Sonntagmorgen und will nicht nur ein bisschen Mitarbeit in einem Dreamteam und ein bisschen Kleingruppe hier und ein bisschen Geistliches da, sondern sie will dein gesamtes Leben. Und ich weiß nicht, wie wir als Menschen immer auf diese Zweiteilung von geistlich und nicht geistlich kommen, wenn doch die Bibel und die Kultur des Reiches Gottes so klar ist. Kolosser 3, Vers 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Es geht nicht darum, einfach ein bisschen motiviert am Sonntag da zu sein und yeah, ich bin hier Teil des Teams und dann am Montag in die Arbeit zu gehen und so eine Fresse zu ziehen und irgendwie die Arbeitskollegen dumm anzumachen. Hingabe bedeutet, unser ganzes Leben Jesus hinzugeben. Alles, was wir denken, alles, was wir sprechen und tun, nicht nur den Sonntagmorgen, nicht nur den Kleingruppenabend, sondern alles. Deine Arbeit, deine Gesundheit, dein Denken, deine Finanzen, dein Sprechen, tut es mit ganzer Hingabe. Und so wollen wir als Chapel unterwegs sein. Dafür wollen wir bekannt sein. Das soll unser Lebensstil sein. So soll man uns erkennen. Das soll unsere Kultur sein. Eine hingegebene Kirche, ein hingegebener Mensch, der in allem, was er tut, die Dinge mit ganzer Hingabe tut. Und ich weiß selber von mir, dass wir dafür so viel Gnade brauchen und oft noch gar nicht dort sind, wo wir gerne sein wollen. Aber was wir tun können auf dieses Gnadengeschenk Gottes, ist, dass wir ihm unser Leben immer wieder neu hingeben. Es ist also letztendlich eine Reaktion auf ein Geschenk von Gott, wenn wir unser Leben hingeben, wenn wir unser gesamtes Leben für ihn leben wollen. Und deswegen ist unser erster Kulturpunkt: Hingabe ist unser Versprechen. Das ist die Reaktion auf die Gnade Gottes. Wir versprechen ihm unsere Hingabe. Kirche, also auch die Chapel, ist nicht die Summe aller Vereinsmitglieder, die irgendwo mal unterschrieben haben. Und auch nicht im Chapel-Style die Summe der Personen, die den Wegweiser abgeschlossen haben. Es ist auch nicht der Club der Superfrommen, sondern Kirche ist für mich die Gemeinschaft der Hingegebenen. Es ist die Gemeinschaft derjenigen, die sagen, ja, ich gebe mein Leben Jesus hin. Das ist die Kirche. Du gehörst also ab dem Zeitpunkt zu der Kirche dazu, wenn du Jesus dein Leben wirklich hingibst. Das ist diese Haltung, das ist die Einstellung, mit der wir als Chapel unterwegs sein wollen. Und dabei ist es mir so wichtig, nie zu vergessen, dass im Zentrum unserer Hingabe keine Religion und auch keine Kirche steht, auch keine Organisation, sondern eine Person selbst. Jesus. Dein Gottesdienstbesuch, deine Mitarbeit hier in der Church und auch dein Spenden für gute Zwecke sind maximal Ausdrücke deiner Hingabe, aber auf keinen Fall die Hingabe selbst. Und das dürfen wir niemals verwechseln, weil sonst laufen wir Gefahr, in das reine Erfüllen von christlichen Pflichten und Verbindlichkeiten abzurutschen und irgendwie Dinge abzuhaken. Ich habe das mal so formuliert: Wir geben uns keiner Kirche hin. Jetzt sagen all die Gemeindelosen, ja endlich sagt es einer. Aber wir geben uns einer Person hin, die ihr Leben für die Kirche hingegeben hat. Und diese Person sagt selbst in Johannes 15, Vers 12, mein Gebot an euch lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und im Vers 13 sagt er dann, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Lasst uns lieben, wie Jesus geliebt hat und nie vergessen, dass wir nicht für uns selbst existieren, sondern für eine verlorene Welt und als ein Beispiel an diese Welt, wie Jesus den Menschen liebt. Und wie kannst du etwas verachten, wofür Jesus selbst sein Leben hingegeben hat? Ja, du folgst keiner Kirche, du folgst einer Person, aber diese Person, die hat ihr Leben hingegeben für eine Kirche, damit diese Kirche das offenbare Zeichen in dieser Zeit ist, dass er lebt. Und Jesus fragt dich heute Morgen, und es wird jetzt so ein Moment der 360-Grad-Spiegelung, der vielleicht ein bisschen unangenehm wird, aber der Filter der Gnade ist aktiv, okay? Deshalb müssen wir jetzt überhaupt nicht in Selbstverdammnis oder Selbstmitleid verfallen, wenn wir gleich irgendwelche Flecken in unserem Herzen erkennen. Jesus fragt dich heute Morgen, ist meine Liebe und Gnade das Motiv und das Ziel deiner Hingabe? Steht meine Liebe zu dir und zu allen Menschen hinter deinem Umgang mit Finanzen? Ist sie das Motiv deiner Mitarbeit auch hier in der Church? Oder haben sich da über die Jahre vielleicht andere Motive eingeschlichen? Du willst dazugehören. Du willst anerkannt werden. Du willst beliebt sein. Du willst was erreichen. Ich frage dich heute, wozu tust du, was du tust? Auch hier in der Chapel. Willst du einfach nur deine Pflicht als Christ erfüllen, weil man das halt so macht? Oder weil der Pastor sich wieder auf die Bühne gestellt hat und sagt, hey, wir brauchen mehr Mitarbeiter, weil wir starten bald einen dritten Gottesdienst und deswegen, oh ja, endlich, jetzt muss ich auch mal mitmachen. Oder bist du hier am Start aus Hingabe? Ich glaube, wir als Deutsche, wir hören den Ruf von Jesus, komm und folge mir nach. Wir hören ihn oft auf dem falschen Ohr. Es gibt ja Kommunikationswissenschaft, Appellohr, Beziehungsohr, Sachohr und das ganze Zeug. Und ich glaube, wir hören diesen Ruf in die Nachfolge häufig auf dem Appellohr. So, Jesus gibt uns eine Aufgabe. Komm, folge mir nach. Und jetzt müssen wir, um Jesus nachzufolgen und treu zu sein, A bis Z machen. Wir müssen an alles denken. Wir müssen verbindlich sein. Unser Ja muss ein Ja sein und unser Nein ein Nein. Und unsere Pflicht muss erfüllt werden. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, fragt er nicht zuallererst nach deiner Verbindlichkeit und nach der Erfüllung von irgendwelchen Pflichten und Missionen, die zu erledigen sind, sondern er fragt zuallererst nach deiner Hingabe, nach deinem Herzen. Lasst uns Jesus und auch Pastoren und Leiter manchmal mehr auf dem Beziehungsohr hören. Und auch wenn wir als Leiter manchmal kommunizieren, uns auf die Bühne stellen, hey, wir brauchen Mitarbeiter, weil das ist jetzt übrigens so voll, wie es hier ist und auch im Foyer, so war es im ersten auch, das heißt, wir müssen bald wieder einen dritten starten, weil wir niemandem die Tür hier verweisen wollen. Natürlich, du kannst von daheim zuschauen, aber wenn die Menschen herkommen wollen, wollen wir eine einladende Kirche sein. Und ja, du kannst es jetzt auf dem Appellohr hören und sagen, der Gabi hat gesagt, ich muss. Oder du kannst es auf dem Beziehungsohr hören, der Gabi hat mir sein Herz mitgeteilt, weil er Menschen hier nicht die Tür verwehren möchte und wir zusammen als Gemeinschaft in einem Boot sitzen für eine verlorene Welt, fragt er, ob wir nicht vielleicht ein bisschen mehr mit anpacken, um den dritten Gottesdienst bald wieder zu stemmen. Das ist eine ganz andere Ebene, auf der wir dann kommunizieren. Und natürlich, Sender, Empfänger, hat auch der Sender immer wieder die Aufgabe, klarzumachen, worum es ihm geht und mit Liebe und mit Verständnis zu kommunizieren. Oder wenn ihr mal wieder irgendjemanden hier vorne hört, der sagt, hey, kommt mal wieder pünktlicher in den Gottesdienst. Oder, ey, es wäre stark, wenn ihr zu euren Zusagen steht. Oder, ey, hört mal endlich auf, in der WhatsApp-Gruppe entweder gar nichts zu schreiben oder belangloses Zeug, was nichts damit zu tun hat, was ich euch geschrieben habe. Dann hast du die Wahl, ob du das jetzt auf dem Appellohr hörst oder auf dem Beziehungsohr hörst. Als Gemeinschaft der Hingegebenen sind wir in Beziehung, in Gemeinschaft unterwegs. Und in dieser Beziehung wollen wir leben. Natürlich immer mit diesem aktiven Filter der Gnade und der Liebe, die Jesus für uns hat. Auf diese Art und Weise wollen wir als Church unsere Vision leben, Menschen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus zu führen. Verwechsel Verbindlichkeit und die Erfüllung von Pflichten niemals mit Hingabe. Und der Vers 13, der bringt jetzt noch eine weitere grandiose Perspektive mit ins Spiel. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Es rückt das Ganze in eine Ewigkeitsperspektive. Jesus hat uns, hat dir und hat mir versprochen, dass er wiederkommen wird, dass er alles neu machen wird. Die Frage ist, wie wir in der Zwischenzeit auf dieses Ereignis warten. Wie wartest du? Steckst du deinen Kopf in die Hände und sagst, oh, es ist alles so schlimm und Jesus ist so sündig jetzt die Welt und ist so blöd, ja, wann kommst du endlich? Oder legst du dich hin und sagst, oh, Jesus, danke, dass ich dich gefunden habe und ich genieße es so, mit dir zu leben. Wie wartest du auf dieses wunderbare Ereignis, wenn der Herr wiederkommt oder du ihn eines Tages sehen wirst? Aus amerikanischen Filmen kennen wir diese Stories von Soldaten, die über viele Monate, vielleicht sogar Jahre, über einen längeren Zeitraum von daheim weg sind. Wie wird die Frau, die ihm am Altar vor vielen Jahren die Treue versprochen hat, wie wird sie auf ihren Ehemann warten? Voller Hingabe, oder? Und natürlich wird es da unterschiedliche Tage geben. Tage, an denen sie sich extrem nach ihrem Mann sehnt. Liebeskummer hat. Es wird Tage geben, an denen sie Traurigkeit verspürt. Aber wenn sie ihren Mann wirklich liebt, wird das alles nichts an ihrem Versprechen ändern, oder? Wie wartest du auf das wunderbare Ereignis, Jesus eines Tages in den Armen zu legen? Hingabe ist unser Versprechen. Wir versprechen Jesus unsere Treue und wir geben ihm unser Leben. Und ja, es wird auch in deinem Leben Tage geben und aus uns selbst heraus werden wir unser Wort auch niemals halten können. Aber durch die Gnade unseres Gottes werden wir beständig verändert und erneuert. Ich glaube, dass Gott besser damit klarkommt, wenn wir Menschen unsere Versprechen nicht halten wie wir selbst, weil er Jesus sieht, wenn er dich sieht. Und trotzdem, und versteht mich hier nicht falsch, ist es so wichtig, dass wir uns festlegen, dass wir Ja sagen, dass wir unser Versprechen geben. Und du hast jetzt heute die Möglichkeit, dieses Versprechen vielleicht das allererste Mal zu geben. Vielleicht bist du im Leben unterwegs und du lebst für deine eigene Lebensvision, für dein eigenes Ziel. Dann ist heute ein Angebot, dass du sagst, hey, ich lebe nicht länger für mich, sondern ich lebe und ich verstehe mein Leben aus dieser Brille der göttlichen Vision, warum ich überhaupt hier bin. Und ich gebe mein Leben, weil Jesus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dann hast du heute die Möglichkeit, durch das Lied, das wir jetzt gleich singen, diese Entscheidung in deinem Herzen festzumachen. Aber wir, die wir alle schon vor einigen Jahren oder kurzer Zeit Gott unser Versprechen gegeben haben, wir dürfen dieses Lied genauso nutzen, um wieder Ja zu sagen, um wieder zu sagen, ja Gott, tu mit meinem Leben, was du tun willst. Ich will nicht einfach nur hier irgendwie ein bisschen rumliegen und meckern und ich will nicht einfach nur für mich leben, sondern ich will mit meinem Leben das tun, was du tun möchtest. Hier bin ich Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich glaube, das ist ein Versprechen, dass wir ihm Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis wir ihn eines Tages wiedersehen, geben wollen. Lass uns zusammen aufstehen und dieses Lied mit dieser Haltung singen.